Science und so. Wissenschaft küsst Kultur. Der Podcast. Unterstützt von der Hochschule Fulda. Mit Shaggy Schwarz und Professor Dr. Sascha Skorupka.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode von Science und so. Wissenschaft küsst Kultur. Auch heute küssen wir uns nicht, aber er ist trotzdem bei mir. Mein Name ist Shaggy Schwarz, an meiner Seite Professor Dr. Sascha Skorupka. Hallo Sascha.
Hallo mein lieber Shaggy. Was haben wir denn heute für ein Thema?
Wir haben ein wunderbares Thema mitgebracht.
Wir haben eigentlich immer wunderbare Themen, oder?
Ja, aber wir kommen ja immer in den Episoden auf das nächste Thema und das war, glaube ich, beim letzten Mal auch so. Wir haben über Generationen gesprochen. Ich weiß nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind, aber ich fand es total spannend heute, denn ich bin ja, gehört zur Generation X und du bist ein Boomer, oder? Ich weiß gar nicht genau.
Da werden wir gleich drüber sprechen. Das ist nämlich bei mir gar nicht so einfach. Und genau, wir waren bei Generationen und da meinte ich irgendwie, das ist doch eigentlich ein spannendes Thema, zu welcher Generation wir gehören und wie das überhaupt mit diesen Generationen ist.
Genau,
ja, und das ist ja auch spannend,
dass man das so ein bisschen einsortiert auch. Und wir würden heute, glaube ich, auch nur die Generationen mal besprechen, die aktuell auch noch leben. Ich weiß nicht, ob so weit geht man zurück. Denn vor der Silent Generation gab es bestimmt auch andere Generationen, über die wir heute aber nicht sprechen werden. Lass uns doch damit anfangen. Zu welcher Generation gehörst du?
Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Also es gibt unterschiedliche Kategorien. Es gibt die amerikanische Einteilung, zu der ich zu der Generation X gehören würde. Die ist durch einen Roman tatsächlich populär geworden, diese Bezeichnung Generation X. Der heißt auch Generation X, dieser Roman. Und da ist so die Einteilung Geburtsjahrgänge 1965 bis 1980. Mhm. Und da ich Jahrgang 1968 bin, würde ich da genau reinpassen. Aber die deutsche Bezeichnung ist da eher Boomer. Also ich gehöre nach deutscher Einteilung der Generationen eigentlich eher zu den Boomern. Die gehen bis 1969, 1970.
Das schwimmt so ein bisschen, hast du vollkommen gesagt, je nachdem, wie man die Einteilung auch nimmt. Wir werden auch grob bleiben, denn das ist ja auch ein bisschen, schwammig, gerade in diesen Übergangsjahren. Lass uns mal bei der Silent Generation anfangen. Silent Generation. Der Begriff stammt aus den USA und meint eine Generation, der häufig Anpassung und Zurückhaltung zugeschrieben wurden. Das sind, wenn wir den USA-Zeitraum auch nehmen, von 28 bis 45 Krieg, Nachkriegszeit, Erfahrungen wie Flucht, Vertreibung, Lebensmittelknappheit, traditionelle Familienbilder. Also das ist die Silent Generation.
Da sehr viel Tod und Leid auch, weil die als Kriegskinder oder Vorkriegs- oder Kinder, die Menschen, die vor dem Krieg geboren wurden, in einer Phase, wo große Inflation war in Deutschland, wo die Lebenssituation zum Teil sehr, sehr schwierig war und dann durch die Machtübernahme der Nazis dann sich ja nochmal fundamental verändert hat mit den Nazi-Schulen und dieser ganzen politischen Geschichte, also eine Generation, die sehr, sehr, sehr viel Leid erlebt hat in jedem Fall.
Vollkommen richtig. Und das Spannende auch, in dem Fall haben diese Generation ja auch wirklich einen technologischen Wandel mitgemacht, im großen Ausmaß. Die haben, also wir fangen in der Zeit an, bevor es eigentlich auch wirklich Telefone so wirklich richtig gab. So, da geht's los. Und was sie alles miterlebt haben, ist schon verrückt, oder?
Ja, also ich erzähle meinen Studierenden immer wieder allein, was im Haushalt sich verändert hat. Also diese Zeit der Anfang letzten Jahrhunderts war so der Beginn der Elektrifizierung der Haushalte. Das ging in den reichen Haushalten los mit Licht. Die erste Anwendung von Strom oder Elektrizität, besser gesagt, in Haushalten war Licht. Und das war noch so in der Zeit roundabout Erster Weltkrieg. Und dann in dieser Zeit 20er Jahre Berlin und so weiter, da ging das dann so langsam mit der Elektrifizierung so richtig los. Immer mehr Haushalte konnten sich Strom leisten. Übrigens, damals musste man als Arbeiter für eine Kilowattstunde, die heute 30 Cent kostet, eine Stunde arbeiten. Hm. Nur mal so zum Vergleich, wie sich die Strompreise entwickelt haben. Nicht, dass die jetzt heute sehr niedrig sind, aber damals musste man tatsächlich, wenn man sich Elektrizität leisten wollte, sehr viel Geld dafür ausgeben. Und in den 30ern und dann vor allen Dingen in der Nachkriegszeit entwickelte sich die Haushaltstechnologie enorm weiter. Die Haushalte wurden alle elektrifiziert und damit einher kamen dann ganz viele Haushaltsgeräte, die für uns völlig selbstverständlich sind. Kühlschrank zum Beispiel, elektrisches Kochen, gab es auch schon in den Nullerjahren, also Anfang des 20. Jahrhunderts, aber so richtig durchgesetzt hat sich das dann ein bisschen später. Mit der Elektrifizierung brauchst du halt Strom und sehr viel später dann auch Spülmaschinen und solche Sachen. Aber das ist natürlich fundamental. Staubsauger zum Beispiel auch. Die Leute hatten dann einen Staubsauger. Wenn man sich überlegt, Waschmaschine, ganz wichtig. Ah, ich habe die ganze Zeit überlegt, welches Gerät hast du vergessen? Waschmaschine. Und wenn man sich überlegt, wie früher Wäsche gewaschen wurde und wie das dann sich durch die Waschmaschine und durch die Erfindung des ersten selbsttätigen Waschmittels, das war Persil, steht, das ist so ein, heißt das Kofferwort? Ich glaube, so ein Wort, was sich aus zwei zusammensetzt, nämlich Perburat und Persilikat. Daraus kommt Persil. Und das war ein selbsttätiges Waschmittel. Das wurde Anfang des 20. Jahrhunderts auf den Markt gebracht. Und das hat fundamental wirklich das Leben der Menschen verändert, weil es im Haushalt das Leben verändert hat. Hm.
Du hast jetzt gerade aber auch zwei Haushaltsgeräte angesprochen, die in diesem Zeitraum und auch in der nächsten Generation ja auch eher für die Frau vorgesehen waren, wie der Staubsauger und die Waschmaschine, muss ja, man leider ehrlich so sagen. Ja,
das ist
was anderes.
Das Spannende ist ja, wenn man sich Werbung aus dieser Zeit anguckt, insbesondere so 40er, 50er, 60er Jahre, sowohl in Amerika als auch in Deutschland, dann werden diese Haushaltsgeräte immer damit beworben, dass der Frau damit Arbeit abgenommen wird und die werden auch immer in Verbindung mit Frauen beworben. Also der Mann ist dann zwar derjenige, der es bezahlt, aber diejenige Person, die das nutzt, ist immer die Frau. Und es hat immer dieses, ja, ich würde mal sagen, so dieses Frau am Herd-Klischee. Das ist schon sehr, sehr amüsant. Es war aber auch tatsächlich so, dass damals diese Geräte auch einen großen Anteil zur Emanzipation beigetragen haben, weil sie nämlich tatsächlich dazu geführt haben, dass Frauen in der Hausarbeit massiv entlastet worden sind. Das muss man ganz klar so sagen. Denn vorher gerade das Thema Wäsche waschen, heute Waschmaschine auf, Wäsche rein, wenn sie fertig ist, nimmt man sie raus. Vielleicht muss man die Wäsche noch aufhängen und bügeln. Aber das waren früher wirklich Aktionen, die gingen zum Teil über Tage, das Wäsche waschen. Und war sehr körperlich anstrengend.
Absolut. Abgesehen von den Haushaltsgegenständen, eine andere technische Entwicklung, die stattgefunden hat, gerade Menschen, die in der Silent Generation, zu Silent Generation gehören, Radio,
ja.
Fernsehen, Farbfernsehen, ja. Computer, Internet.
Farbfernsehen kam erst später.
Ja, ich meine, die haben das miterlebt in ihrem Leben.
Ach so, das meinst
die
du?
Die Entwicklung von diesen Sachen, Farbfernsehen, Computer dann später, Internet, Smartphone, KI, diese ganze Entwicklung vom Radio, was ganz besonders war, bis hin, also die Menschen, die 35 geboren wurden, die sind in einer Welt ohne Fernsehen aufgewachsen im Grunde, ohne wirklich Fernsehen und können heute mit einer KI sprechen. Also die haben ja wirklich diese Riesenentwicklung auch in ihrem Leben mitgemacht und kein Wunder, dass man da nicht immer mitkommt.
In ganz, ganz vielen Bereichen. Auch Mobilität hat sich ja massiv geändert. Damals waren Pferdekutschen normal und üblich und man ritt irgendwo hin. Es gab zwar auch schon Fahrräder, aber Pferde waren Alltag. Und heute sind es Fahrzeuge, die zwischendurch dann mit Verbrenner betrieben wurden, heute immer mehr elektrisch. Und Fliegen ist heute völlig normal. Das ging damals Anfang des letzten Jahrhunderts gerade mal los, dass geflogen wurde. Und ja, das ist wirklich massiv, was sich verändert hat.
Kommen wir zur nächsten Generation, die heißt, das sind die Babyboomer. Liegt auch daran, dass nach dem Krieg die Geburtenzahlen halt stark angestiegen sind. Deswegen Babyboomer. Und nach dem Krieg geht diese Zeit los und wir haben es gesagt, je nachdem, wo man das irgendwie einzählt, bis Mitte, Ende der 60er Jahre. Die Babyboomer haben den Wirtschaftswunder, zunehmenden Wohlstand erlebt, die Verbreitung des Fernsehens, wie du es gesagt hast. Ja. Rock'n'Roll, Beatmusik, auch das ganz, ganz wichtige.
Ja, stimmt.
Die Beatles, die Rolling Stones, die Studentenbewegung 68, die sexuelle Revolution, den Kalten Krieg, die Ölkrisen, Friedens- und Anti-Atomkraftbewegung. Der gesellschaftliche Wandel war omnipräsent für diese Generation.
Ja, wobei in Deutschland die Zählung der Boomer erst mit 1955 beginnt und bis 69 geht. Deswegen gehöre ich gerade noch so zu den Boomern. Und in Deutschland zählt auch noch dazu die Generation Nachkriegskinder, das ist für uns auch sehr bedeutsam. Das ist ja auch nochmal ein großer Unterschied zu den Amerikanern zum Beispiel. Also diese ganzen Generationenbezeichnungen sind sehr von der amerikanischen Forschung geprägt, soweit ich das recherchiert habe. Und die sind natürlich durch den Krieg anders betroffen. Die haben das natürlich auch miterlebt, aber die sind durch den Krieg anders betroffen als wir, wo nach 45 ja Deutschland im Grunde genommen eine Trümmerlandschaft war und dann von den vier Mächten aufgeteilt worden ist und dann plötzlich ja ein ganz anderes Leben war. Das heißt, in Deutschland zählen wir auch noch die Generation der Nachkriegskinder von 46 bis 60 dazu. Mhm. Das überlappt sich alles so ein bisschen. Das ist auch nicht so richtig sauber. Trennbar teilweise.
Ein Motto der Boomer, was heute immer noch gern genannt wird, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Kann man die Boomer auch so ein bisschen so beschreiben? Die Sicherheit geht vor oder wie würde man das sagen?
Das ist eine gute Frage. Also die Boomer sind in jedem Fall dadurch geprägt, dass sie aus großer Armut und einem zerstörten Land, naja, sie selber haben das nicht unbedingt gemacht, aber sie haben zumindest erlebt, wie sie aus großer Armut in Trümmern zum Teil groß geworden sind und dann erlebt haben, wie Wirtschaftswachstum, Wohlstand, ja, dazu geführt haben, dass sich Städte ganz anders entwickelt haben, dass man diese ganzen neuen technischen Errungenschaften, zum Beispiel Haushaltsgeräte, zum Beispiel Unterhaltungselektronik, sich dann anschaffen konnte, dass man Urlaub machen konnte. Also aus dieser Generation, da geht das ja auch so los und dann auch die späteren Generationen Urlaub in Italien. Der Klassiker, wenn man da mit seinem Käfer nach Italien gefahren ist zum Urlaub, da wird ja, das hat ja wirklich auch eine ganze Generation geprägt, diese Erlebnisse.
Was auch diese Generation geprägt hat, waren gemeinsame Erlebnisse vor dem Fernsehen beispielsweise, wie man dann auch zusammengekommen ist und vom Fernsehen die großen Sportereignisse, die großen...
Die Fußball-Weltmeisterschaft.
Ja, solche Sachen zusammengeschaut, auch im Radio, gemeinsam sich hingesetzt hat und Radio gehört hat. Das kann man sich heutzutage auch irgendwie gar nicht vorstellen. Auch wenn wirklich so eine große Unterhaltungsshow beispielsweise lief im Fernsehen an am Samstagabend, dann ist man montags zur Arbeit zusammengekommen und hat nochmal über diese gemeinsame Show geredet.
Ich weiß, ich kann mich da als Kind dran erinnern. Ich habe dann in der Schule darüber geredet. Da gab es dann solche Sendungen wie Am laufenden Band mit Rudi Carrell oder Einer wird gewinnen oder Der große Preis, hieß das, glaube ich, mit Wim Tölke. Das habe ich immer ganz gerne geguckt, aber eigentlich habe ich immer nur auf Wum und Wendelin gewartet. Ich war damals noch sehr klein. Und was gab es denn noch? Ja, Wetten, das kam ja erst später. Aber diese großen Abendshows, da kann ich mich auch dran erinnern. Und das hat tatsächlich dann damals die Menschen vor die Fernseher gelockt und die guckten dann auch alle und guckten auch alle das Gleiche, konnten dann gerade am Wochenende, wenn sie das geguckt haben, konnten dann Montag auch darüber sprechen, ja. Das waren Ereignisse, das weiß ich noch.
Wir gehen gleich auch nochmal auf die Unterschiede ein, die Veränderungen und ich würde auch gerne über vielleicht Filme, Bücher aus den jeweiligen Generationen sprechen, die Generation vielleicht auch geprägt hat. Aber wir lassen sie erstmal die Generation durchgehen. Wir kommen zur nächsten Generation, die Generation X. Die Generation X, wie sie auch genannt wird, ja, grob gesagt, Mitte der 60er bis Anfang der 80er, so. Ja. Das ist die Generation, zu der ich mich auch zähle, die Generation, in der ja auch viel sich wieder verändert hat, eine Generation.
Welcher Jahrgang bist du? Ich habe meinen ja schon genannt.
Ich bin 77, ich bin Jahrgang 77. Also typische Dinge aus meiner Kindheit. Kassetten, ich habe ja auch super viele Hörspielkassetten oder Mixtapes, der Walkman, den man dabei hatte, selbst noch Schallplatten, die VHS-Kassetten. Wir sind gerne in Videotheken gegangen, haben Videos.
Das habe ich aber auch alles gemacht.
Ja, du bist ja auch, könntest ja auch zur X gehören.
Ich könnte auch zur X gehören, also nach der amerikanischen Bezeichnung bin ich ja Generation X, nach der deutschen bin ich noch Boomer, aber vor allen Dingen nach der deutschen, die liegt nämlich auch so dazwischen, bin ich Generation Golf. Die ist so für die 65 bis 75 Geborenen.
Ja. Ich habe ja auch sogar in der Videothek gearbeitet. Also das habe ich ja auch gemacht. Ich habe Videotheken geliebt und das ist etwas, ja, weiß ich nicht, was man so ja wahrscheinlich auch nie wieder sehen wird, denn gerade diese physischen Medien ja teilweise auch gar nicht mehr produziert werden, was ja total schade ist. Also auch DVDs, Blu-rays ja langsam leider am Sterben sind, vereinzelt. Gerade unsere heutige, die neue Generation wollen das gerne wieder haben, so ein bisschen, aber diese Sammelleidenschaft von damals oder dieses Besitzen ist durch diese ganzen Streaming-Sachen, auch Spiele gibt es ja eigentlich nur noch als Code, den man online runterladen kann. So.
Ja, und das ist tatsächlich etwas, was ich sehr bedauere, weil wir haben ja schon mehrfach drüber gesprochen, ich habe ja sehr viele CDs und kaufe auch immer noch CDs, worüber sich meine Frau immer amüsiert, weil sie das völlig anachronistisch hält. Aber dieses Gefühl, eine CD zu besitzen, ich spiele die nie ab. Ich lege die in meinen Computer, übertrage das in mein Musikprogramm, damit ich das auf meinem Telefon und so weiter überall habe. Also ich digitalisiere das sofort. Aber trotzdem ist dieses Gefühl, die CD in der Hand zu haben, anzugucken, das Booklet sich anzugucken, dieses Gesamtkunstwerk zu nehmen, das ist etwas, das finde ich schön. Das ist ein Gefühl, darauf möchte ich nicht verzichten. Und wir haben ja in der Folge über die Veränderung von Musik, moderne Musik und so, auch darüber gesprochen, dass dieses Konzept von einem Album, dieses künstlerische Gesamtkonzept, das Album, die Stücke, die Reihenfolge der Stücke, das Booklet, diese ganzen Sachen, das fällt ja völlig weg und das ist tatsächlich sehr schade.
Das ist vollkommen richtig. Was aber auch ab und zu mal noch im Straßenbild sieht, aber anders verwendet wird, sind Telefonzellen. Auch die waren damals überall, wenn man telefonieren wollte.
Glaube ich, gar nicht mehr in Deutschland. Die sind alle abgebaut worden.
Naja, da sind jetzt immer Bücher drin, die man mitnehmen kann.
Ach so, ja, bei uns sind das so Holzschränke, wo Bücher drin sind. Okay. Diese ganzen Telefonhäuschen sind bei uns in Hannover, ich überlege gerade, nee, die sind, glaube ich, vor Jahren schon alle abgebaut gewesen. Also es gab irgendwann eine Zeitungsmeldung, dass die letzte Telefonzelle abgebaut war. Ich kenne die ja noch alle und ich habe auch telefoniert in den Telefonzellen. Ich hatte immer Groschen dabei, also 10 Pfennigstücke und 2 Groschen brauchte man für ein Telefonat und im Ortsgespräch war, glaube ich, eine Einheit, also diese 2 Groschen, irgendwas mit 8 Minuten oder so.
Ja, 7, 8 Minuten, ja, sowas um den Dreh war, das konnte man damals telefonieren.
Und wenn ich dann unterwegs war, hatte ich meine 2 Groschen dabei und wenn irgendwas ist, musste ich halt anrufen zu Hause. Ich konnte auch alle wichtigen Telefonnummern auswendig.
Ja, konnte man damals, denn man hat ja das Handy noch nicht. Musste man. Ja. Und wo hat man angerufen? Auf dem Festnetz. Es gab ja nichts anderes. Es gab das Festnetz, ein Telefon für die ganze Familie. Wenn man, ab und zu gab es ja sogar Familien, die 2 Telefone hatten, die aber auf die gleiche Nummer dann auch gingen. Das gab es ja auch.
Ja. Das hieß damals automatischer Wechselschalter. Ich bin ja gelernter Fernmeldehandwerker. Ich habe ja damals noch analoges Telefonieren gelernt. Ich war der letzte Jahrgang davon. Und es war damals in den 70er Jahren so, dass der Boom der Telefone so groß war, dass die gar nicht mit dem Kabelverlegen hinterhergekommen sind. Und deswegen haben sich dann Familien eine Telefonnummer geteilt. Und es gab dann diesen automatischen Wechselschalter. Das heißt, wer zuerst den Hörer abgehoben hat, hatte dann das Amt, also konnte dann wählen und konnte dann telefonieren. Und wenn dann diese Familien angerufen wurden, dann konnte es eben auch sein, dass man dann die falsche Person erreicht hat, weil die zuerst den Hörer abgenommen hat. Das heißt, man musste dann nochmal anrufen, beziehungsweise, ich weiß gar nicht mehr, ob das ging, dass man dann Bescheid gesagt hat, dann haben die anderen abgehoben, man selber hat aufgelegt und dann wurde es weitergeschaltet. Das war so in den 70ern eine Technik, die dazu beigetragen hat, dass die Leute telefonieren konnten.
Lass uns zum Fernsehen kommen, denn wir hatten 3 oder je nachdem, wo man gewohnt hat, 4 Fernsehprogramme, die man zu der Zeit empfangen konnte. Also ARD, ZDF und die dritten, je nachdem.
Wir hatten sogar 5.
Ja, ihr hattet sogar 5 sogar. Später kam ja auch, und das hat die Generation X ja auch mitbekommen, das Privatfernsehen, RTL, Sat.1 und so weiter, später dann halt noch Pro7 und so weiter und so fort. Das kam dann und das war auch eine Revolution des Fernsehens.
Oh ja. Aber lass uns doch mal kurz dabei bleiben, warum 3 Programme beziehungsweise 4 Programme oder 5 Programme. Die 3 Programme war das Westfernsehen, nämlich ARD, ZDF und die 3. Programme, die länderspezifisch waren. Also es gab dann NDR und WDR und SWR und was es alles
gab. Das gibt es ja heute noch, genau.
Gibt es auch heute noch, genau. Und die machen auch immer noch ein lokal unterschiedliches Programm. Es ist auf den 3. immer noch so, dass man, wobei heute hat man ja nicht mehr das 3. Programm, sondern man kann sich die Sender aussuchen, aber man kann dann immer noch SWR wählen, also Südwestrundfunk oder NDR, Neudeutscher Rundfunk oder WDR, Westdeutscher Rundfunk.
Den Hessischen Rundfunk, genau.
Hessischen Rundfunk gibt es auch noch, genau. Und gibt wahrscheinlich noch weitere, die mehr. MDR, Mitteldeutscher Rundfunk, jetzt neu nach der Wende. Und dann gab es Ostfernsehen, nämlich das 1. und das 2. Programm, was man auch mit dem Farbfernseher nur schwarz-weiß empfangen konnte, weil wir hatten im Westen das PAL-System, was zur Farbdarstellung genutzt worden ist. Übrigens eine Erfindung aus Hannover. Das wurde hier von Telefunken in Hannover in Hannover entwickelt, von Telefunken. Und in der DDR und im gesamten Sowjetraum damals war SECAM das System, was die Farbe kodiert hat. Die Helligkeit wurde gleich kodiert. Das heißt, man konnte mit einem Westfernseher SECAM-Signale empfangen, aber nur in Schwarz-Weiß. Das heißt, das Ostfernsehen war immer Schwarz-Weiß. Und da ich grenznah groß geworden bin, ich bin ja geborener Wolfsburger, mit ein paar Kilometern zur Zonengrenze, wie das damals so schön hieß, hatten wir auch Empfang von dem 2. Programm. Das heißt, wir konnten DDR 1 und DDR 2 gucken.
Ja, und das Privatfernsehen, das hast du auch mitbekommen, als das dann gestartet ist? Warst du relativ früh dabei?
Ja, nee. Also ich habe das mitbekommen, aber Privatfernsehen hat damals entweder einen besonderen Empfänger gebraucht oder einen modernen Fernseher oder Geld gekostet. Ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr genau. Ich habe zu Hause kein Privatfernsehen gehabt. Also meine Eltern haben das, ich müsste meine Mutter mal fragen, die haben das aus welchen Gründen auch immer nicht angeschafft. Also ich habe diese ganzen Serien, die in den 90ern waren, die habe ich alle nur vom Hörensagen gekannt oder mal bei Freunden geguckt.
Wo wir beim Fernsehen waren, MTV, auch das natürlich auch veränderte die Popkultur damals.
Oh ja, auch Michael das habe ich nie
Madonna,
sehen können.
Weil Friends, das auf, sowas, ja.
Ja, habe ich nie sehen können, weil es auf Privatsender lief. Ich hatte eine traurige Jugend. Oh. Ohne MTV, ohne Viva, ohne RTL. Das kam alles erst später. Später habe ich es dann geguckt, aber dann hatte ich auch nicht mehr so viel Zeit, Fernsehen zu gucken. Dann war es auch, die ganzen coolen Serien waren dann, liefen dann irgendwie nicht mehr.
Ja. Andere prägende Ereignisse, wir bleiben nochmal bei den Dingen aus der Kindheit. Der C64, Commodore 64, der kam auf, oder andere Heimcomputer, die
ja
da kamen. Das ist ja auch für gerade eine wichtige Phase.
Ich hatte ja kein C64, ich hatte ein Schneider CPC. Hm. Das war ganz cool. Das war war das eine deutsche Entwicklung? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, nee, der war auch von einer amerikanischen Firma, aber der ist dann in Deutschland unter dem Namen Schneider. Das war damals eine HiFi-Marke. Mhm. HiFi- und Bürogerätemarke gibt es heute nicht mehr. Und der Schneider CPC hatte einen Z80-Prozessor, der viele Vorteile gegenüber dem 6502 hatte, der in dem C64 drin war. Und das war ein toller Computer. Den habe ich so als Jugendlicher bekommen und war dann ja einer von denjenigen, die dann damals Computerzeitschriften gekauft haben und Listings abgetippt haben. Also in diesen Zeitschriften man muss dazu sagen, es gab damals kein Internet. Also man konnte sich nicht Sachen einfach aus dem Internet runterladen, sondern man musste zum Kiosk gehen, sich eine Zeitschrift kaufen und dann Listings abtippen. Und Listings war eben ein Programmtext. Und da hat man dann Basic war das. Der Schneider hatte eine Basic-Variante, die hieß Locomotive Basic. Die hatte quasi so ein Programmiersprachendialekt, wenn man das so sagen will. Und Basic war damals so eine klassische Programmiersprache, die auf ganz vielen Computern lief. Und dann hat man sich diese Listings abgetippt. Da habe ich teilweise Stunden gesessen und getippt. Und dann lief da irgendwas, ein Spiel oder sonst irgendwie. Und natürlich hat man sich vertippt. Und es lief dann nicht so, stürzte ab, das Programm, und dann musste das alles durchgeguckt werden, bis es dann lief. Naja, so war meine Computersozialisierung damals.
Lass uns nochmal zu prägenden Ereignissen kommen. Wir kommen ja gleich auch nochmal auf Unterschiede, wie gesagt, zu sprechen. Der Kalte Krieg, der kommt aus der Generation davor noch. Die Angst vor dem Atomkrieg, das vielleicht erwähnen.
Gründung der Grünen.
Die Grünen, genau, deswegen auch. Wichtige Zeit. RAF, wichtige Zeit.
Ja.
Man hatte Angst in Deutschland auch. AIDS kam hoch, das nicht zu vergessen. Tschernobyl, da hatten wir den Atomkrieg.
Das war ja nicht Atomkrieg, sondern es war ja vor allen Dingen erstmal eine Atomkatastrophe. Und das war etwas, was wirklich sehr, sehr erschreckend war, weil die Russen haben das ja damals nicht besonders offen kommuniziert. Die Ukraine, Tschernobyl liegt ja in der Ukraine, das gehörte ja alles damals noch zur Sowjetunion und die Russen haben diesen Unfall ja auch gegenüber der eigenen Bevölkerung massiv runtergespielt und haben erst so, das nennt man ja so schön Salamitaktik, haben erst so nach und nach zugegeben, dass die da ein Problem haben. Aber ja, und das Erschreckende war, nicht aber, sondern das Erschreckende war, dass das in der westlichen Welt ja dadurch bekannt geworden ist, dass sie, glaube ich, irgendwo in Skandinavien, ich weiß nicht, ob in Finnland oder in Schweden, haben sie plötzlich massive Ausschläge an Radioaktivität gehabt und haben relativ schnell anhand der Nukleotide, also der Art und Weise, welche Elemente da drin vorkommen und wie die strahlen, herausgefunden, das muss irgendwas aus dem Osten sein. Ja. Also das sind Spaltprodukte, die aus dem und dem Uran, und das kommt aber, das ist eigentlich russisches Uran. Das heißt, es war relativ schnell klar, auch durch die Windrichtung und so, dass es aus der Sowjetunion kommen muss. Wo genau, war nicht klar. Und die Russen haben es dann erst so nach und nach zugegeben. Ich glaube, 2 oder 3 Tage nach dem Unglück haben sie erst öffentlich bekannt gegeben, dass es ein massives Problem gibt. Und das war auch deshalb schlimm, weil schon ganz viel Radioaktivität in der Luft war und auch runtergegangen ist. Und ja, man erst ja mit Verzögerung Gegenmaßnahmen einleiten konnte oder zumindest die Bevölkerung warnen konnte. Das war alles eher unglücklich, wie das gelaufen ist.
Was aber glücklich war, auch das hat die Generation mitgemacht, der Fall der Berliner Mauer, die deutsche Wiedervereinigung, das ist auch eine prägende Phase, die auch dann wieder sehr, sehr viel verändert hat.
Ja, da kann ich mich als junger Mann auch noch dran erinnern. Und das Interessante war, ich war 89, im November 89 ist ja die Mauer gefallen, ich war 89 in Berlin das muss April oder so gewesen sein. Und da habe ich noch das alte Berlin in der Mauer erlebt. Und war auch am Grenzübergang. Ich weiß gar nicht, das war damals so eine Art Klassenfahrt mit meinen Ausbildungskollegen. Also wir haben dann so eine, in der Ausbildung so eine Art Klassenfahrt gemacht. Und da waren wir eben in Berlin. Und das war schon sehr bemerkenswert. Auch die Stimmung war bemerkenswert, weil 89 ging das ja mit diesen Demonstrationen los. Und das war alles so eine, da war eine Spannung in der Luft. Das hat man schon gemerkt, sehr deutlich. Und es war ein mulmiges Gefühl, da in Berlin rumzulaufen.
Kommen wir zur nächsten Generation, den Millennials oder der Generation Y, wie sie auch heißt. Ungefähr Anfang der 80er, 81 bis Mitte, Ende der 90er, redet oft von 96. Das ist auch eine Generation, die auch eine technische Reise hinter sich hat. Die haben ja auch die Kassette noch miterlebt, die CD, MP3 bis Streaming, vom Festnetz übers Handy bis zum Smartphone, von Brief über E-Mail, über ICQ, über MSN, über Facebook bis hin zu WhatsApp. Das haben sie ja mitgemacht, von der Videothek zur DVD, zu illegalen Downloads, Napster und was es da alles gab, bis hin zum Streaming. Also die haben auch sehr, sehr viel mitgemacht. Aber hier kam das Internet. Also sie haben eine Kindheit ohne Internet noch gehabt, sind aber inzwischen halt zum Großteil auch mit dem Internet aufgewachsen, die Millennials.
Und was ganz interessant ist, hast du gesagt, das ICQ, MSN und so weiter, die haben ja auch schon erlebt, dass Technologie einen großen Schub erlebt hat. Plötzlich waren bestimmte Dinge in, Napster zum Beispiel und ICQ und diese ganzen Sachen. Und das ist ja heute völlig out. Also die jungen Leute heute, ich müsste mal fragen, jetzt im Herbst kommen ja wieder die Erstsemester, ob die das überhaupt noch kennen. Ich vermute mal, die meisten werden das gar nicht kennen. Das heißt, selbst diese junge Generation, Generation Y, hat erlebt, dass eine Technologie plötzlich ganz alltäglich war und wieder weg war. Ist ja auch bemerkenswert. Also man muss gar nicht so alt sein, um diese Entwicklung von Technologie so zu erleben, von gibt's nicht, dann gibt's sie plötzlich, ist überall da und dann ist sie schon wieder weg.
Vollkommen richtig. Also die haben da auch wirklich einen schnellen Wandel von hin und wieder weg gemacht. Das ist vollkommen richtig. Regenereignisse, lass uns da auch nochmal, die Wiedervereinigung haben sie auch natürlich miterlebt, die Nachwendezeit, 9/11, der Afghanistan, der Irakkrieg, die Globalisierung, die Finanzkrise und mit der Finanzkrise einhergehend der Euro, die Euro-Einführung. Wir haben ja auch noch anfänglich mit D-Mark bezahlt. Später.
Das war 2002, das habe ich auch miterlebt als Mit-30er sozusagen. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir die Umstellung sehr schwer gefallen ist, weil ich, wie gesagt, ich war 34 damals, habe also meine gesamte Kindheit, Jugend und mein junges Erwachsenenleben mit D-Mark verbracht und dann war plötzlich Euro. Und ich habe lange, lange Zeit, viele Jahre immer den Europreis in den D-Mark-Preis umgerechnet. Es war ja so Faktor 2, also 1 Euro sind ungefähr 2 Mark gewesen damals. Und ich habe, wenn ich dann einkaufen gegangen bin, immer überlegt, was hätte das jetzt eigentlich in D-Mark gekostet, um eine Orientierung zu haben. Ist das jetzt teuer oder ist das preiswert oder wo bin ich da? Das war sehr spannend. Mache ich heute nicht mehr. Ich weiß aber auch gar nicht, wann das aufgehört hat. Es hat lange gedauert, das weiß ich. Viele Jahre.
Ja, hat, glaube ich, jeder dann noch ein paar Jahre lang auch gemacht und das nochmal umgerechnet. Also nicht vielleicht die ganz Jungen, aber so aus unserer Generation und der Generation davor. Mit Sicherheit. Es kann sein, dass die Generation davor das heute immer noch macht. Wer weiß das schon? Weil die haben ja auch mehr mit der D-Mark gelebt als mit dem Euro.
Ja, wobei ich glaube, das ist auch eine Frage der Gewöhnung. Also wenn du, ich glaube, es ist egal, ob du 10 Jahre oder 50 Jahre mit der D-Mark gelebt hast. Irgendwann, wenn du dann immer wieder den Euro benutzt, gewöhnst du dich daran, glaube ich, nach einer gewissen Zeit. Aber es ist schon eine völlige Neuorientierung. Und es ist auch, also ich weiß noch nicht, waren das 20 Euro oder 40 Euro? Man hat ja damals so eine Tüte gekriegt, wo dann Münzen drin waren und Scheine und so. Da saß ich in der Mensa, da war ich Doktorand. Und da saßen wir in der Mensa in Hannover und haben dann diese Tütchen uns angesehen und das neue Geld angesehen und darüber gesprochen, wie das aussieht und so, das weiß ich noch. Wir saßen oben in der Mensa, das weiß ich auch noch. Interessant, an welche Dinge man sich erinnert.
Ja, spannend, spannend. Interessant vielleicht auch der Aufstieg, den die miterlebt haben von Google, von Facebook, von YouTube und so weiter. Das ist der Beginn der Smartphone-Ära, auch das hat man miterlebt. Spannend war die Einstellung, die hatte sich zur Generation davor verändert, zur Arbeit. Man hat sich gefragt, nicht mehr, was man verdient oder was für eine Außenwirkung dieser Job hat, sondern warum man diesen Job macht. Also bringt das was, die Work-Life-Balance, gerade solche Begriffe wurden geprägt, Selbstverwirklichung, sinnstiftende Arbeit. Und aus dem Grund übrigens, es heißt ja Generation Y, aber das, dieses Wortspiel Y, also Englisch warum, hat damit auch was zu tun. Daher kommt auch dieses Wortspiel auch. Die Generation, die tatsächlich die Arbeit mehr hinterfragt hat und auch mehr an sich gedacht hat. Arbeit als nicht mehr als vielleicht Mittelpunkt des Lebens, sondern das Leben ist das Mittelpunkt, ist der Mittelpunkt.
Ja, wobei man da auch sagen muss, also in der Wissenschaft ist es so, dass die Unterscheidung der Generationen dort nicht für nicht so plausibel gehalten wird. Also dieser Unterschied der verschiedenen Generationen, dass man jetzt sagt, zum Beispiel Generation Y zeichnet sich besonders dadurch aus, dass sich die Einstellung zur Arbeit massiv geändert hat im Vergleich zu den Boomern oder so. Das lässt sich, soweit ich das gelesen habe, wohl nicht tatsächlich so trennscharf und so trennstark aussagen. Also diese Zuschreibung, du gehörst zu einer Generation, deswegen hast du gewisse Charaktereigenschaften. Das ist in dieser Form, wie das in der Presse ja auch häufig kommuniziert wird, so nicht zu halten. Es spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, die sicherlich auch etwas mit der Generation zu tun haben. Also Leute, die jetzt groß werden, werden natürlich mit anderer Technik sozialisiert als Leute, die groß geworden sind in den 60er Jahren, also so Leute wie ich zum Beispiel. Aber die Einstellung zum Leben ist von ganz, ganz vielen Faktoren abhängig und natürlich auch von der Persönlichkeit, die man hat. Deswegen, also dieses Generation Y, das sind die Fragen immer nur, warum soll ich das eigentlich machen? Und es geht mehr um Leben als um so, das kann man so nicht so allgemein sagen.
Lass uns zur nächsten Generation kommen. Wir vergleichen ja gleich noch. Wir kommen zur Generation Z.
Ja.
Generation Z. Ende der 90er, also ich habe hier von 97 bis 2012 etwa geboren. Wie gesagt, das ist verschwimmend. Die Kommunikationswege haben sich geändert. Wir nutzen, die nutzen WhatsApp, Instagram, Snapchat, TikTok, Discord, wenn man so will. Also solche Plattformen sind normale Bestandteile des Lebens. Das ist eine Generation, die größtenteils keine Erinnerung hat an eine Welt ohne Internet. Die Digital Natives, wie man ja auch sagt, die quasi mit dem digitalen.
Ja, und die im Grunde genommen mit Smartphones groß geworden sind. Also gerade die, die so ab den Nullerjahren groß geworden sind, die sind eigentlich mit Smartphones groß geworden. Das iPhone kam irgendwas mit 2006, 2007, 2008, ich weiß jetzt gar nicht aus dem Kopf, so in der Größenordnung kam das auf den Markt. Das heißt, wenn du 1907 geboren worden bist, bist du als Zehnjähriger bereits...
2007, oder? Meinst du? Du hast
1997 geboren bist, ja, bist du 2007, also wo das iPhone auf den Markt gekommen ist, ja schon mit dieser Technologie in Berührung gekommen. Und ein paar Jahre später hattest du das vielleicht auch schon. Das heißt, die sind im Grunde genommen mit überall verfügbarem Internet groß geworden. Hm. Und einem Gerät, wo du das auch intensiv nutzen kannst.
Ja, also Digital Natives, wie ich es gerade auch gesagt habe, ist ein bisschen so, wobei die Generation drauf dann sicherlich noch krasser damit auch umgegangen ist. Die Generation Z hat sich auch nicht mehr gefragt hier, was läuft heute Abend im Fernsehen? Nee, das gab's nicht mehr, oder? Und da ist die Frage, was will ich mir jetzt anschauen? Was kann ich jetzt schauen? Alles ist möglich. Die Streamingdienste.
Das ist zum Beispiel auch ein ganz interessanter Punkt. Ich erlebe das mit meiner Tochter. Bei uns, ich glaube, das trifft für uns beide zu. Bei uns war es damals so, wenn wir etwas gucken wollten, wussten wir, wir mussten um die und die Uhrzeit den Fernseher auf dem Programm einschalten. Das heißt, wir mussten, wenn wir draußen gespielt haben, pünktlich zu Hause sein. Wir mussten, wenn wir zu Hause irgendwie waren, pünktlich fertig sein und den Fernseher angucken. Und ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, ich habe damals immer die Fernsehzeitung gelesen. Also wir haben regelmäßig Fernsehzeitung gekauft und die kam ja jede Woche raus und da war dann allerlei Berichte und Artikel drin, aber eben auch das Fernsehprogramm. Und das Fernsehprogramm war dann unterteilt in die einzelnen Programme, in die Tage und dann konnte man sehen, 17 Uhr so und so viel lief dann das und das, das und das. Mhm. Und ich kann mich erinnern, dass ich jede Woche damit zugebracht habe, diese Zeitung zu lesen und dann anzukreuzen, was ich gucken will. Meistens habe ich es dann wieder vergessen, aber dann habe ich Kreuzchen gemacht und dann wusste ich, ah, das will ich gucken und dann musste ich da sitzen. Und wenn ich zu spät war, habe ich halt was verpasst.
Kenne ich auch noch so. Also ich habe ja auch den Videorekorder dann später programmiert, wenn ich
ja, das schauen
würde. Da gab es ja später auch noch diese Timecodes, wo dann am Anfang hat man eine Zeit eingeben müssen, später gab es so kurz in der Fernsehzeitung, die man eingegeben hat, und dann, wenn es gerade sowas wie Wetten, das war, wenn er überzogen hat, der Thomas Gottschalk, hat das automatisch länger aufgenommen, weil die kurz eingegeben waren.
So einen Videorekorder hatten wir nicht, ich musste immer die Zeit eingeben. Und dann haben alle gestöhnt über das komplizierte Programmieren von dem Gerät und, und siehst dann damals, naja, wer einen Videorekorder programmieren kann, der kann auch irgendwie zum Mond fliegen oder so, irgendwie solche Geschichten. Das Spannende ist im Vergleich dazu, die jetzige Kindergeneration ist da völlig frei von. Also dieses, ich kann meiner Tochter jetzt nicht erzählen, du musst fertig werden mit dem Aufräumen zum Beispiel, weil gleich beginnt das. Also das ist ein Zusammenhang, der meiner Tochter völlig fremd ist. Das ist völlig außerhalb ihrer Welt, weil wenn sie sich hinsetzt und was gucken will, guckt sie das. Wählt dann, also wir gucken überhaupt gar kein lineares Fernsehen mehr. Wir haben nicht mal mehr Empfang. Also wir können normales Fernsehen gar nicht mehr empfangen. Wir können über Internet drauf zugreifen, auf die Mediatheken und auf den Livestream, aber wir können das gar nicht mehr normal empfangen. Wir haben nur Streamingdienste und wenn wir es gucken wollen, schalten wir den Fernseher an und gucken. Das ist eigentlich total toll. Andererseits entwickelt meine Tochter jetzt auch schon Verhaltensweisen, die ich von meiner Frau und mir kenne. Man setzt sich vor den Fernseher, schaltet den Streamingdienst an und überlegt, was will ich eigentlich gucken? Sitzt man da, riesen Auswahl, wollen wir das gucken? Ah nee, da habe ich keinen Bock drauf. Dann gucken, lass uns doch das. Ah nee, wollen wir nicht lieber? Und so, weiß ich. Kennst du diese Diskussion?
Naja, klar, total, total. Ich glaube, was ich eingangs auch gesagt habe, die Vergleiche und aber auch die Literatur und Filme, die die Generation prägt, müssen wir in die nächste Episode schieben. Wir haben jetzt schon Überlänge. Ich glaube, das kriegen wir auch noch eine ganze Episode voll, gerade mit unseren persönlichen Anekdoten. Denn wir haben noch ein paar Generationen, zumindest sind wir auch bei Generation X nicht fertig, Generation Z noch nicht fertig. Machen wir einfach noch eine zweite Episode, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen. Und dann gucken wir mal auf die ganzen Geschichten, die uns in dieser Zeit geprägt haben. Da fallen mir auch eine Menge ein. Gerne. Und stimmt, wir sind schon echt deutlich drüber. Naja.
Aber lass uns nochmal ein paar prägende Erfahrungen dieser Generation nochmal sammeln. Also der Generation Z, die Klimakrise, Fridays for Future, die Initiative, das hat man voll mitbekommen. Ganz, ganz, ganz großes Thema, die Corona-Pandemie ist ja mitten in diese Generation gefallen.
Lockdowns. Da habe ich bei den Studierenden auch gemerkt, was das für einen massiven Einfluss gehabt hat auf die Entwicklung der Leute, auf die Sozialisation, zum Beispiel auf das Partygeschehen. Partys an der Hochschule Fulda vor Corona und jetzt, was das für einen Bruch gegeben hat durch die Pause.
Ja.
Also das ist schon massiv.
Krieg in Europa, Inflation, wirtschaftliche Unsicherheit, der Aufstieg der KI, auch der zum Eingang, kriegt man ja jetzt auch mit und was das alles tut. Also die Generation Z ist eine sehr interessante, spannende Generation, die auch
hat's
sehr,
auch
sehr
nicht leicht gehabt.
Ist immer noch nicht leicht.
Und da haben es immer noch nicht leicht, nein.
Kommen wir doch zur nächsten Generation. Da gibt es eigentlich noch zwei Generationen, die wir noch nennen müssen. Generation Alpha, es geht wieder von vorne los. Die Generation A sozusagen. Die ersten Kinder, die auf die Welt kommen. Und da ist das Smartphone schon da, sozusagen auch.
Voll digital. Die sind voll digital,
Die sind absolut digital. Generation, die während ihrer Schulzeit ja jetzt auch schon die KI nutzt für Hausaufgaben, solche Sachen. Das ist gerade da in großer Wandel, der da auch insgesamt stattfindet. Touchscreens, YouTube, Streamingdienste, Videotelefonie, Alexa, Siri, all das ist normal. Online-Unterricht haben sie miterlebt.
Ja.
Ich leider nicht.
Oh, da hat sich meine Alexa gemeldet.
Ja.
Roblox, Minecraft, Influencer, sowas. Das ist ja auch ein Job geworden, den es früher als sowas.
Und eine ganz interessante Sache, die ich auch als Stichwort gefunden habe, algorithmisch kuratierte Medien. Das heißt, dir wird vorgeschlagen, was du gucken kannst. Das sagen nicht mehr deine Eltern oder deine Peer Group oder so, sondern dir sagt eine Automatik, Mensch, guck mal, das könnte doch interessant für dich sein. Insbesondere bei den sozialen Medien.
Und wir haben jetzt, wenn man so will, so ab letztem Jahr eine neue Generation, die jetzt auf die Welt kommen, die Generation Beta, also Generation Beta, also die Generation B. Also hier kann man noch nicht von Persönlichkeiten sprechen oder noch von Wandel sprechen.
Und man kann eigentlich auch noch nicht sagen, was die prägen wird, außer vielleicht, dass die jetzt in einer Welt groß werden, wo KI selbstverständlich ist.
Ja, die KI auf jeden Fall, Robotik.
Und Robotik, das kann man mit Sicherheit sagen.
Was auch kommen wird, autonomes Fahren, das wird sicherlich auch diese Generation miterleben. Also Sowas.
Stimmt, eine völlige, aber das erlebt wahrscheinlich auch die Generation Alpha, dass dieses klassische Autofahren, selber Autofahren, Führerschein machen und so weiter, das hat ja in den Generationen davor auch schon abgenommen. Das wird wahrscheinlich schon für Generation Alpha überhaupt nicht mehr nötig sein.
Ja, bestimmt auch Technologien, die wir jetzt noch nicht kennen, die für diese Generation kommen werden. Also das ist ja auch ganz, ganz sicher. Was diese Generation hoffentlich auch noch hören wird, ist unseren Podcast auch weiterhin. Den soll es ja auch für diese Generation noch geben. Wir haben ja noch ein paar Jahre vor uns. Wir werden hoffentlich auch weitermachen, damit alle
Ideen
Generationen
haben wir auch.
Eben. Wir haben ja jetzt Ideen. Auch schon noch die Idee für diese Folge Nummer 2 dieses Podcasts.
Ja. Ja, und so wird die Liste der Ideen, die wir abarbeiten müssen, immer länger. Aber das ist ja das Schöne. Und dann können wir auch weiterhin einmal im Monat über tolle Sachen sprechen.
Ja, da würde ich sagen, sind wir jetzt raus für heute. Die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich bei den Hörerinnen und Hörern verabschieden.
Schön war's, Shaggy. Wir konnten schön in Erinnerungen schwelgen und mal so vergleichen, was ist und wie ist. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich freue mich sehr auf die nächste Folge, wenn es dann darum geht, welche Filme, welche Bücher, vielleicht auch welche Musik ganz speziell für die Generation prägend waren. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.